Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe andächtigen Christus. Im heutigen Evangelium vom 16. Sonntag nach Pfingsten begegnen wir im ersten Teil einer Begebenheit aus dem Leben Jesu, wo ein Themenbereich angesprochen worden ist, mit dem wir es alle auf die eine oder andere Weise in unserem Leben wiederholt zu tun bekommen. Es ist nämlich die Situation, wenn wir ein bestimmtes Gebot, eine Anordnung der Kirche, Gebot Gottes, vernehmen und mit ihm kommt ein anderes Gebot, eine andere Verordnung in Konflikt. Wenn wir nicht wissen, welches der beiden Anordnungen, sofern man sie nicht beide erfüllen kann, weil sie miteinander jetzt in der konkreten Situation konkurrieren, was dann, welchem Gebot dann der Vorrang zu geben ist und wie man sich verhalten soll. Und ob es dann falsch sei, dass etwas vernachlässigt und nicht erfüllt werde. Und so sehen wir im Evangelium heute hören und lesen, wie Jesus von einem angesehenen Pharisäer zu dem nach Hause eingeladen worden ist, um zu speisen. Der wollte Gastfreundschaft üben, hat über Jesus gehört, ist ihm vielleicht begegnet und wollte ihn bewirten, mit ihm sprechen. Aber das Ganze passierte an einem Sabbat, an einem Schabbat, dem heiligen Tag der Juden. Und Jesus kam ja aus dem Judentum und er hat nirgendwo, niemals irgendetwas Grundsätzliches gegen das Samstaggebot, den Schabbat, gesprochen. Jesus als ein gläubiger Jude hat auch alle Verpflichtungen, wie sie in der Tora im Alten Testament dargelegt worden sind, auch erfüllt. Aber Jesus hat natürlich auch gesehen, dass im damaligen Judentum viel übertrieben worden ist. Und da ist oft mehr nach dem Buchstaben des Gesetzes vorgegangen worden, statt nach seinem Geist. Und jetzt befindet sich Jesus im Haus dieses Pharisäers und es ist auch ein Mann, der an Wassersucht litt, dabei gewesen. Und Jesus hat aus meiner Sicht bewusst die Situation genutzt und er wollte provozieren, er wollte die anderen zum Nachdenken herausfordern und er hat diesen Mann geheilt. Zur gleichen Zeit wissen wir, und das betreiben ja die orthodoxen Juden bis heute, die machen das, führen das auf, teilweise auf eine absurde Art und Weise. So zum Beispiel bei den Juden gilt die Vorschrift, du sollst nicht mehr als 1000 Schritte tun am Schabbat. Und die nehmen es wortwörtlich, absurderweise, verstehen nicht den Sinn und den Geist des Gebotes. Und so zählen die tatsächlich ihre Schritte ab, die sie an einem Schabbat machen und meinen auf diese Weise das Gebot Gottes zu erfüllen. Wobei der Sinn doch eben nicht in dieser Kleinlichkeit der Schrittzählung besteht. Und Jesus heilt diesen Mann, aber er fragt vorher, ist es statthaft am Schabbat, am Sabbat zu heilen? Er heilt ihn und zugleich gibt er die Erklärung ab und er sagt, naja, wenn ihr einen Rind oder einen Esel habt, der in eine Grube fällt, ja holt ihr das arme Tier nicht sofort raus. Sogar auch wenn das an einem Sabbat passieren sollte, dem heiligen Tag des, im Alten Testament, wo man Gott die Ehre geben sollte nach 6 Tagen Arbeit. Und Jesus wollte sagen, hier seht ihr habt Mitleid mit dem armen Tier. Handle ich denn falsch, wenn ich Mitleid mit diesem armen Menschen habe, der wirklich leidet? Und Jesus hat, man könnte sagen, einwenden, ja, er hätte ja auch einen Tag früher oder später, am Montag diesen oder damals am ersten Tag der Woche oder am sechsten Tag der Woche diesen Mann heilen sollen. Aber Jesus hat wohl ganz bewusst die Gelegenheit genutzt, um eben zu sagen, auf den Fehler seiner Zeitgenossen hinzuweisen, der Juden von damals und auch der von heute bisweilen bei den orthodoxen Juden. Und Jesus sagte, nein, hier sind bei ihm auch zwei Grundsätze aneinander gestoßen. Man soll natürlich den Schabbat heiligen und Jesus hat niemals etwas dagegen gesagt. Aber es können Situationen auftreten, die unvorhergesehen sein könnten, wo plötzlich ein Mensch einem begegnet, der krank ist. Soll ich ihn jetzt heilen oder versuchen, ihm zu helfen? Oder soll ich ihn einfach unter Verweis auf das Sabbatsgebot einen Tag länger leiden lassen? Und Jesus hat gesagt, nein, der Mensch hat Vorrang. Wie Jesus an einer anderen Stelle im Evangelium gesagt hat, nicht der Mensch ist für den Sabbat da, sondern das Sabbat für den Menschen. Das Sonntagsgebot und viele andere Gebote und Anordnungen, sie regeln das reguläre Leben der Menschen. Wie gesagt, auch das unser Sonntagsgebot heute, welcher ja der Tag des Herrn ist, weil Christus an dem Tag von den Toten auferstanden hat und seinen Sieg über den Teufel und die Sünde besiegelt hat, sichtbar und öffentlich. Aber es kann eben zu Konfliktsituationen kommen. Und das ist dann unser Bereich. Wir wissen ja, viele Sachen sollte man am Sonntag nicht tun. Und wir tun gut daran, das ernst zu nehmen. Man kann eine ganze Menge Sachen auf den Montag verschieben oder sie an einem Sonntag erledigen, wie zum Beispiel das Zimmer putzen mit dem Staubsauger, dahingehen, im Garten eben den ganzen Boden umgraben und so weiter und so fort. Aber es gibt Sachen, die man auch an einem Sonntag tun darf, weil sie sozusagen erforderlich sind für das Leben, wie zum Beispiel kochen, Geschirr spülen und so weiter. Aber es können auch Situationen auftreten, wo das Sonntagsgebot irgendwie formal gebrochen werden soll, aber in einer Notsituation. Zum Beispiel, wenn etwas Großes runterfällt auf den Boden und das ganze Zimmer extrem schmutzig macht, um zu vermeiden, dass der ganze Dreck rumgetragen wird in der Wohnung, im Haus, muss man natürlich sofort aufräumen. Das ist doch klar. Und so sehen wir auch, sonst im Leben gibt es eben viele Verpflichtungen. Zum Beispiel das Fast- und Abstinenzgebot der Kirche. Mit dem werden wir zur Selbstdisziplin aufgerufen. Und das ist sehr hilfreich. Und man darf diese Gebote der Kirche niemals leichtfertig missachten, außer Acht lassen, sondern man sollte schon gewissenhaft herangehen. Aber die Kirche verweist auch darauf und sagt, ja, zum Beispiel, wenn jemand krank ist, wenn jemand schwer arbeitet, eine werdende Mutter, eine stillende Mutter, jemand, der schwer krank ist, im Bett liegt, der muss essen und soll eben nicht das Fasten praktizieren. Denn der Sinn des Fastens besteht ja nicht darin, dass man dann vor lauter strengem Fasten Kopfschmerzen bekommt, ermattet, schwach wird und seinen täglichen Verpflichtungen, die ja auch uns von Gott auferlegt worden sind, stark vernachlässigt. Man stelle sich nur vor, wenn sich ein Arzt, eine Krankenschwester, ein Busfahrer, ein Flugzeugpilot, ein Lokführer oder wer auch immer nicht konzentrieren kann, genügend bei seiner Arbeit, weil er am ganzen Körper vor lauter Fasten schwach ist und ermattet ist. Natürlich hat es in dem Fall Vorrang zu essen. Natürlich sollte man das Fasten auf eine andere Weise dann praktizieren. Es muss etwas gemacht werden und das ist sehr wichtig, dass wir das einhalten. Man kann auf etwas anderes verzichten. Aber man sieht es zum Beispiel auch an dem Beispiel, wenn eine Frau ein Kind erwartet, da ereignen sich ja bei ihr hormonelle Schübe und sie ist ja ganz aufgewühlt in hormoneller Hinsicht, ihr Körper. Und dann hat sie oft einen sehr großen Hunger, einen Heißhunger. Oder eine stillende Mutter beim kleinen Kind. Manchmal hört man, dass sie sagen, ich kann nicht 3 Stunden warten bezüglich des eucharistischen Fastens. Ich halte es einfach nicht aus. Und selbstverständlich kann und tut jeder vernünftige, kluge katholische Priester eine Dispens geben, wenn er darum ersucht wird. Und das ist selbstverständlich. Es wäre ja absurd zu sagen, die Frau ist jetzt schwanger geworden, jetzt müsse sie 9 Monate und dann noch 6 oder 8 Monate während der Stillzeit auf dem Empfang des heilbringenden eucharistischen Sakramentes verzichten. Man sieht es ja, was Vorrang hat. Natürlich, der Glaube, die Stärkung des Glaubens durch Sakrament hat eindeutig Vorrang vor dem formalen Gesetz eben zu fasten und das Abstinenzgebot zu halten, also aufs Fleisch zu verzichten. Und hier sieht man eben, das ist wichtig, dass wir dieses Grundprinzip verstehen, welches Jesus vorpraktiziert hat. Und er hat es auch für uns getan, damit wir heute an solchen Beispielen, wenn wir auf bestimmten anderen, in einem bestimmten anderen Lebensbereichen mit der Frage konfrontiert werden, dass wir uns immer fragen, was ist höherwertig, was ist primär, was ist wichtiger, und dem ist dann bitte der Vorrang zu geben. Denn nur auf diese Weise können wir dann auch im Sinne Christi handeln. Und Jesus will eindeutig sagen, es geht nicht um den Buchstaben des Gesetzes, sondern es geht um den Geist des Gesetzes. Verstehen wir nicht, erkennen wir nicht den Willen Gottes und können ihn nicht wirklich auch umsetzen. In dem Zusammenhang möchte ich noch auf ein Thema zu sprechen kommen, mit dem wir es ja auch zu tun bekommen, immer wieder. Vor allem wir, die wir doch heute erkennen, welch ein Bruch in der offiziellen sogenannten römisch-katholischen Kirche, wie sie von außen gesehen wird und anerkannt wird, stattgefunden hat. Durch das Vaticanum Secundum, durch die ganzen liturgischen und sonstigen in Anführungszeichen Reformen, dass da das Wesen des Glaubens in Frage gestellt wird, dass die Messe praktisch abgeschafft worden ist. Und immer wieder passiert es, wenn man mit den Menschen redet und ihnen argumentiert und sagt, liebe Leute, überlegt's mal, jetzt mal über den sogenannten Papst gesprochen. Das kann doch kein rechtmäßiger Papst mehr sein. Denn er möchte die alte Liturgie radikal ausmerzen. Er ist gegen viele Bereiche des dogmatisch formulierten und verkündeten Glaubens. Für ihn sind alle Religionen reguläre Wege zum Heil und so weiter und so fort. Man kann ja ganz lange Liste aufsetzen und wir kennen ja diese Probleme. Aber dann kommt eben gern der Einwand seitens der, nennen wir sie mal, konservativen Katholiken innerhalb der offiziellen Amtskirche und sie sagen, nein, eure These kann ich nicht annehmen. Warum? Ja, wenn wir kein Papst, keine rechtmäßigen Bischöfe und Kardinäle hätten, wie soll ein künftiger Papst gewählt werden? Nein, der Papst, ohne Papst gibt's keine Kirche. Wir brauchen den Papst, denn wenn wir nicht einen Papst haben, dann seien wir nicht katholisch. Und hier ist im Prinzip dasselbe Grundprinzip anzuwenden, von welchem wir vorhin gesprochen haben in dieser Predigt. Die Frage ist nämlich zu stellen, was ist höherwertig und was ist wirklich essentiell? Und wir wissen ja, die Kirche, sie ist von Christus gestiftet worden, das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Und die Kirche hat den Auftrag erhalten, eben das Heil zu verbreiten. Die frohe Botschaft von Jesus, dem göttlichen Erlöser in der ganzen Welt, zu predigen. und den Menschen alles einzuschärfen, was Jesus den Aposteln gesagt hat. Das ist doch ausdrücklich der Missionsauftrag an die Apostel, den sie erhalten hatten von Jesus Christus am Himmelfahrtstag. Dafür hat er ihnen auch dann den Heiligen Geist 10 Tage später gesandt und sie haben diesen Missionsauftrag ganz getreu bis in die Gegenwart hinein, die wahre, eine heilige katholische und apostolische Kirche auch versucht zu erfüllen. Und was hat jetzt Vorrang? Kann die Kirche existieren, wenn es mal keinen Papst gibt, sodass der apostolische Stuhl nicht besetzt ist? Ja, ein eindeutiges Ja. Das erleben wir, haben wir im Laufe der Geschichte schon ein paar hundert Mal erlebt. Immer wenn ein Papst stirbt und es dann mindestens ein paar Wochen, wenn nicht Monate und manchmal auch mehrere Jahre gedauert hat, bis da sein Nachfolger gewählt worden ist. Und die Kirche hat weiter existiert. Aber kann die Kirche ohne den wahren Glauben existieren? Und diese Frage ist mit einem eindeutigen und unmissverständlichen Nein zu beantworten. Der heilige Glaube, das ist die Luft, die wir atmen, für unsere Lungen, der Sauerstoff. Ohne den wahren Glauben kann es nicht die Kirche Jesu Christi geben. Es ist grundsätzlich ausgeschlossen und da kann es keine Ausnahmen davon geben. Die Kirche ist die, die die Wahrheit Jesu Christi vertritt und verkündet. Und wenn ein Herr daherkommt oder ganze Organisation religiöser Prägung und sagt, nein, nein, man kann in jeder Religion praktisch ordentlich zum Heil finden, es bedürfe nicht angeblich des christlich-katholischen Glaubens und der christlichen Taufe, dann kann das nicht, ein Vertreter solcher These kann nicht im Sinne Christi ein Kind der wahren Kirche sein. Und wer nicht Mitglied der Kirche ist, kann auch nicht deren Haupt werden. Wie ein Fisch, der lebt im Wasser und ohne Wasser kann er nicht existieren. Man nehme den Fisch heraus und nach wer weiß wie vielen Minuten verendet er. Und so ist für uns der Glaube eben wie der Sauerstoff. Die Kirche und der wahre Glauben können grundsätzlich nicht voneinander getrennt werden. Und das ist eben die Binsenwahrheit. Und dann muss man bei der Bewertung, so traurig es ist, dass wir keinen echten Papst heute haben, keinen rechtmäßigen, legitimen, trotzdem kann man, die Kirche lebt weiter in jedem, der den wahren Glauben vertritt. Aber in der Situation muss man auch klar sagen, liebe Leute, ihr überseht, was die Kirche ist. Und interessant ist, man kann auch so formulieren, nicht die Kirche ist für den Papst da, sondern der Papst ist für die Kirche da. Die ganzen Ämter, die wir haben, Pfarrer, Bischof, Papst, dadurch wird das Ganze strukturell, erhält alle seine Ordnung. Das braucht diese Struktur, aber es können Notsituationen auftreten, die man nicht selbst verursacht hat, wo man dann eine Entscheidung treffen muss. Was ist gewichtiger? Was ist wichtiger? Ist es wichtiger, einen Menschen leichtfertig am Sabbat leiden zu lassen? Oder ist es wichtiger, in formalistischer Hinsicht den Buchstaben des Sabbatsgebots einzuhalten? Das ist doch klar. Jesus hat eine klare Antwort gegeben. Und so auch hier. Wenn man sagen sollte, dieser Mann ist Papst, dann würde das bedeuten, die Kirche existiere außerhalb und völlig unabhängig vom wahren Glauben. Denn er vertritt ja nicht den wahren Glauben, was da ja auch seitens der betreffenden Personengruppe zugestanden wird oder zugegeben wird. Und hier sehen wir, wie wichtig ist, dass wir dieses Grundprinzip verstehen und welches Jesus in diesem Evangelium heute dargelegt hat, dass man sieht, in Konfliktsituationen, wenn zwei Gebote, Anordnungen, jeder an ihrer Stelle erfüllt werden kann von uns, müssen wir beide einhalten. Wir dürfen nichts vernachlässigen, leichtfertig, mutwillig. Wenn aber sie in eine gewisse Konfliktsituation zueinander geraten, miteinander kommen, dann sind wir gezwungen, eine Wahl zu treffen, entweder das oder jenes. Und dann muss man eben schauen, was wichtiger und gewichtiger ist, was essentielle Natur ist und was dann eben leider nicht erfüllt werden kann. Von daher, um treu zum Glauben zu bleiben, müssen wir leider oder nicht leider, aber traurigerweise dennoch müssen wir sagen, dieser Mensch, diese Menschen, die seit dem Zweiten Vatikanum spätestens die ganzen Reformen eingeführt haben, die alle in der Regel im Sinne gegen den katholischen Sinn und gegen die wahre Kirche gerichtet waren, diese Menschen können keinen Anspruch erheben, rechtmäßigerweise Vertreter Christi auf Erden zu sein. Wie kann es sein, wenn jemand sagt, du brauchst nicht Christus, um Gott zu finden, zu Gott zu kommen? Ja, das ist ja Verneinung des Erlösungswerks Jesu Christi. Wie kann so ein Mensch ein Repräsentant Christi sein? Es wäre ja, entschuldigen Sie, aber eigentlich eine Beleidigung der menschlichen Intelligenz, wenn man sowas ernsthaft behaupten wollte, dass ein Mensch, der den Glauben nicht hat und der den Menschen sozusagen erlaubt, Christus verachten und vernachlässigen zu können und zu dürfen, dass er dann gleichzeitig eben die Menschen zu Christus führen würde. Das geht nicht. Das ist, wie gesagt, eine Beleidigung der menschlichen Intelligenz. Von daher nehmen wir das heutige Evangelium zum Anlass, uns das Grundprinzip vor Augen zu führen und den sicher auch möglichen zahlreichen anderen Situationen dieses Grundprinzip dann anzuwenden. Und erkennen wir, nicht der Buchstabe schenkt das Leben. Der Buchstaben ist da, um vieles zu regeln. Aber der Geist des Gesetzes, was mit dem Buchstaben letztendlich formuliert und ausgesprochen werden sollte, auf den kommt es an. Und das ist eben das allgemeine, typisch christliche Prinzip. Und wollen wir den Herrgott immer bitten um den Heiligen Geist, dass er uns in unseren Situationen immer den Verstand erleuchtet und die Sinne öffnet, damit wir dann auch das Verständnis aufbringen und erkennen, wie wir uns jeweils richtig und im Sinne Christi entscheiden sollen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Gelobt sei Jesus Christus.